Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Reinhard Berle.
Die Tür ist offen, das ist ja unser heutiges Thema. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Türen, wie wir gerade schon gehört haben, die uns durch unser Leben hindurch begleiten. Türen, die wir auch heute durchschritten haben, die wir geöffnet haben oder geschlossen haben hinter uns, wenn wir die Wohnung oder das Haus verlassen haben, vielleicht abgeschlossen. Ganz unterschiedliche Türen, die uns durch unser Leben begleiten. Gerade in der Adventszeit spielt ja das Bild von der Tür eine große Rolle. Adventskalender, Freude hinter jedem Türchen, was mag da sein? Und mit jeder Tür verbinden wir auch Gedanken. Vielleicht, wenn wir so manche Tür, bei der wir anklingeln und durch die wir hineingehen, vielleicht bewegen uns dabei positive, erfreuliche Gedanken oder auch mal negative Gedanken. Vielleicht auch ein Gefühl der Angst oder Beklemmung. Was mag uns begegnen, wenn wir in das Haus kommen, wenn wir den Menschen im Haus begegnen? Vielleicht befürchten wir, es könnte irgendwie schwierig werden, die Gespräche, die Situation. Es gibt auch Türen, wenn wir so durch eine Stadt gehen, durch die wir gern mal hindurchgehen würden. Wir würden gern mal hinter die Tür schauen, gern mal hineinschauen in das Haus. Wie mag es denn da drin aussehen? Gibt verschlossene Türen, prächtige Türen, enge Türen? Wir haben das Unterschiedliche schon gehört. In der Wieskirche bei Augsburg gibt es eine Tür, da ist die letzte Tür aufgemalt. Und da stellt sich die Frage, die dann darüber geschrieben steht, wird sich die Himmelstür auch einmal für dich öffnen? Das ist ja die große Frage, die uns auch beschäftigen kann. Eine überaus wichtige Frage und die wir nicht so leicht abtun können. Wie wird es einmal sein, wenn ich tatsächlich durch die letzte Tür gehe? Und wir merken, dass zunehmend auch in der Schlagerwelt diese Gedanken angekommen sind, wie Bernhard Brink zum Beispiel vom letzten Vorhang, wenn der letzte Vorhang fällt, also die letzte Tür geöffnet wird. Was wird dann sein? Was passiert dann mit mir? Also die Fragen beschäftigen viele Menschen. Haben wir eine offene Tür zum Vaterhaus Gottes? Die Tür ist offen, das soll unser Thema sein. Und Jesus selbst ruft uns zu, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, der wird selig werden, aus Johannes 10, Vers 9. Kommen wir zu einem ersten Gedanken und wir finden ihn in der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20. Da ruft Jesus der Gemeinde in Laodicea zu, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Und das soll unser erster Gedanke sein, es geht um das Anklopfen. Niemals dürfen wir eine Tür mit Gewalt aufbrechen. Anklopfen, das ist auch ein normaler Vorgang. Oder anschellen. An manchen Türen, wie die erste Tür, diese Sicherheitstür, da kann man sicher von draußen viel klopfen, da wird niemand das innen drin hören. Aber hier, und das ist das Merkwürdige, da steht Jesus vor der Tür und klopft an. Normalerweise ist es ja gerade umgekehrt, nicht? Wir Menschen stehen vor der Tür Gottes und bitten um Einlass. Wir empfinden unsere Entfernung von Gott. So wie Michelangelo es in seinem berühmten Gemälde in Rom im Petridom an die Decke gemalt hat. Das Bild kennt jeder, wird vielfach gebraucht, wo der Finger Gottes und der Finger Adams auf Abstand stehen und man sich einfach nicht berührt. Das ist ja eigentlich unsere Situation. Wir sind im Abstand zu Gott. Und wir sind nicht in der Situation, dass wir Gott in unser Leben hineinholen können. Und doch wird hier ausgedrückt, dass Jesus vor der Tür steht und anklopft. Er bittet um Einlass. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Eigentlich wieder die umgekehrte Seite. Wir sollen anklopfen, dann wird uns aufgetan. Ein normaler Vorgang also. Wir Menschen bitten um Einlass bei Gott. Wir sind es, die einen gnädigen Gott benötigen. Aber hier steht Jesus als Bittsteller vor der Tür und er klopft an. Welch ein Wechsel. Die Gemeinde in Laodicea steht als Beispiel für die Lauheit. Das Urteil über die Gemeinde lautet, weil du aber lau bist, weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Bei diesen Christen ist alles wohltemperiert. Alles verlief in geordneten Bahnen. Niemand verleugnete den Herrn, so wie ein Petrus. Einen Judas gab es auch nicht in ihren Reihen. Nein, es war eigentlich alles soweit in Ordnung. Aber die brennende Liebe für Jesus, die fehlte offensichtlich auch. Da war keine Begeisterung mehr für ihn da. Da wurde es nicht mehr warm ums Herz herum. Sind wir schon mal mit einem Menschen fertig gewesen? So, dass wir gesagt haben, der hat mich so sehr verletzt, wenn ich weiterleben will. Wir haben eine gute Freundin, die hat das einmal so ausgedrückt. Ich musste ihn für mich begraben, weil ich leben wollte und nicht mehr ständig verletzt werden wollte. Ja, es kann Situationen geben, dass wir vielleicht empfinden, ich werde nicht mehr über die Schwelle dieses Hauses gehen. Ein Gefühl der absoluten Enttäuschung. Aber hier haben wir nun die Situation, dass der Herr des gesamten Universums, der alles aus dem Nichts geschaffen hat, der Herr, der jede Landschaft, jede Blume, jedes Tier, jeder Mensch ein Wunderwerk seiner Schöpferskraft, der Herr, der als Kind auf diese Welt kam und sich grausam ans Kreuz nageln ließ, dieser Herr, der für alle Sünden der Menschen starb, dieser Herr steht vor der Tür und klopft an. Und er sucht wieder einen Anknüpfungspunkt zu uns Menschen, zu seinen geliebten Menschen. Kann man das noch verstehen? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er würde niemals eine Tür aufbrechen. Er ist kein Dieb, der irgendein schweres Werkzeug nimmt und irgendwo hineinbricht. Nein, schon gar nicht in unser Leben, sondern er bittet um Gemeinschaft mit uns. Sanftmütig und demütig. Er klopft an. Und bei jedem Anklopfen, und es geht nicht nur um unsere Entscheidung für Jesus, sondern es geht um so viele, viele Lebenssituationen, wo er da steht und anklopft. Anklopfen und vielleicht durch die ein oder andere Situation versuchen, sich bemerkbar zu machen. Da gibt es manchmal so viele kleine und große Nöte in unserem Leben. Wir suchen nach Lösungen. Wir führen Gespräche. Ich war einmal in einer Familie für mehrere Tage zu Gast und dann trat plötzlich eine Situation ein und dann sagte das Familienoberhaupt zu mir: Wir bitten dich, dass du mal in das Gästezimmer gehst und dort bleibst und nicht wieder rauskommst, bis wir dich holen. Wir haben hier etwas zu besprechen, rein familiär. Ja, dann bin ich da reingegangen, das hat ein paar Stunden gedauert und irgendwann haben sie mich gerufen und dann konnte ich wieder rauskommen. Ist es nicht manchmal tatsächlich auch so in unserem Leben? Da haben wir eine Not. Wir reden mit Freunden darüber, mit Familie darüber, wir suchen eine Lösung, wir schreiben vielleicht Briefe, wir führen Telefonate, vielleicht beten wir auch. Aber Jesus steht vor der Tür und er klopft an. Und er möchte genau in diese Not hineinkommen. Und damit hat auch das Gebet etwas mit Not zu tun. Wenn ich nicht Not empfinde beim Beten und nicht Jesus in meine Not hineinlasse, dann steht er doch vor der Tür. Vielleicht würde die Lösung ja viel schneller kommen, wenn wir ihn in die Not hineinlassen würden und wenn wir ihm das alles sagen würden. Ich habe das manchmal so erlebt, da quält man sich ab und man sorgt sich vielleicht auch eine Nacht lang in einer schlaflosen Nacht zurecht. Vielleicht haben wir auch nur so einen Spalt die Tür geöffnet und mit einer Kette festgehalten und wir wollen niemanden hineinlassen. Auch in unsere Not nicht hineinlassen. Und wenn wir viel früher angefangen hätten zu beten, vielleicht wäre das Problem viel schneller vom Tisch gewesen. Jesus möchte in unsere Not hinein. Er möchte uns genau da begegnen. Und deswegen sagt er, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und das ist eine Situation, die betrifft uns lebenslang. Nicht nur bei der ersten Entscheidung für Jesus, sondern durch unser Leben hindurch gilt es darum, Jesus die Tür zu öffnen und ihn hineinzulassen, damit es wirklich Advent in unserem Leben wird. Kommen wir zu einem weiteren Text, Offenbarung 3, die Verse 7 bis 8. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Der zweite Gedanke, Schlüsselgewalt. Wer den Schlüssel hat, der kann ins Haus, in alle Räume hinein. Und manchmal gibt es ja bei großen Häusern so einen Schlüssel, der Generalhauptschlüssel ist. Den hat mir mal jemand anvertraut und dann fragte ich, wo komme ich denn damit rein? Und dann kam die Antwort, überall, ohne Einschränkung, überall. Ein kleiner Junge, das hat mich daran erinnert, wir haben das Bild gesehen mit diesem Zahlenschloss. Und ein kleiner Junge sagte mal zu mir, ich komme bei uns zu Hause rein mit meinem Finger. Mit dem Finger kann ich öffnen. Und er sagte, weißt du, den kann ich ja nicht verlieren. Sag ich, ja, da hast du wohl recht. Den kannst du nicht verlieren. Ja, so kann man heute auch Türen öffnen. Hier wird von der Schlüsselgewalt gesprochen. Also jemand, der den Generalhauptschlüssel hat und überall hineinkommen kann. Wenn ich einem Menschen den Schlüssel von meiner Wohnung anvertraue, dann drückt das ja grenzenloses Vertrauen aus. Hier ist der Vater im Himmel, der seinem Sohn Jesus Christus alle Schlüssel übergeben hat und ihm alle Macht übertragen hat. Darum konnte Jesus sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Schlüsselgewalt. Und ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden, ohne irgendeine Einschränkung. Das ist unbegreiflich. Und in Philipper 2 wird ein ähnlicher Gedanke ausgedrückt. In Philipper 2 erleben wir in dem Anfangstext, wie Jesus 7 Stufen aus seiner Herrlichkeit auf die Erde hinuntergegangen ist. Muss man mal in Ruhe nachlesen, wo es dann heißt, er entäußerte sich selbst und hielt nicht an seiner Gottgleichheit fest, sondern entäußerte sich, er legte alles ab und erniedrigte sich, wurde Mensch. Es sind geradezu 7 Stufen, die er herabgestiegen ist. Und dann heißt es in Philipper 2, dass er auch wieder 7 Stufen hinaufgestiegen ist. Darum hat Gott ihn erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist schon ein gewaltiges Wort. Dieser Name Jesus ist der Name, der über alle Namen steht. Darum müssen wir ihn auch zum Gegenüber in unseren Gebeten machen. Es ist wichtig, jemanden anzusprechen. Wir dürfen gerne auch Vater sagen oder Gott oder was immer wir üblicherweise sagen, aber die entscheidende Person, die angebetet werden muss, ist Jesus Christus. Er ist die Tür. Er ist die zentrale Person mit der Schlüsselgewalt. Wenn wir mal miterleben in einem afrikanischen Gottesdienst, dass plötzlich jemand hinfällt und wir erleben, dass er besessen ist, dann hilft nur ein einziges Gebet. Und das ist im Namen Jesu Christi, der böse Geist muss ihn verlassen, nur in diesem Namen. Und es gibt keinen anderen Namen. Und wir können sagen, was wir wollen, es wird alles nichts helfen. Und es ist, geradezu kriegt man eine Gänsehaut, wenn man dann hört, dass der Teufel aus dieser Person herausspricht: Ja, ich weiß, in dem Namen muss ich gehen. Atemberaubend. Und da erleben wir etwas davon, wie das hier in diesem Text heißt: Gott hat ihn erhöht. Er hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Alle Knie müssen sich beugen, auch die von gekrönten Häuptern, vor denen heute Menschen sich beugen sollen. Auch der Papst, alle müssen sich beugen vor ihm. Und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Ich hatte unlängst eine Beerdigung. Die baten mich, dass ich auf der Beerdigung sprechen sollte. Und dann sagten die Angehörigen: Wir sind Kommunisten. Ja, soll es auch geben. Und ich habe gedacht, auch ihr müsst eines Tages bekennen, dass Jesus der Herr ist. Das ist so. Jeder muss bekennen zur Ehre Gottes des Vaters. Und es ist geradezu beängstigend, wenn heute auch manchmal aus christlichen Kreisen die Greta Thunberg als die große Prophetin oder als der neue Jesus sogar bezeichnet wird. Das ist ja ganz dramatisch, wie man auf so eine Idee kommen kann. Es ist zwar richtig, dass wir auch unsere Welt bewahren sollen und beachten sollen, das ist alles in Ordnung, aber immer noch ist es Jesus Christus ganz allein, der die Schlüsselgewalt hat. Er hat die Schlüsselgewalt. Er ist die Schlüsselperson in der Welt- und Heilsgeschichte. Und er hat auch die Schlüssel zu den himmlischen Wohnungen. Und wenn er verspricht, dass er eine Wohnung für uns bereithält, dann gilt das. An dieser einen Person kommt niemand in der ganzen Welt vorbei. Und über ihn kommt auch niemand hinaus. Kein Diktator, kein gewählter Präsident verfügt über eine ähnliche Schlüsselgewalt. Und schon gar nicht irgendjemand, der angeblich den Schlüssel zum Reich der Toten hat oder zum Heil in den ewigen Wohnungen bei Gott. Jesus allein hat hier die Vollmacht. Durch seinen Sieg von Golgatha hat er dem Tod die Macht genommen. So ist er ganz allein der Kyrios, der Herr der Herren. Auf ihm allein ruhen alle Blicke. Und gerade er ist es auch, der bei allen weltpolitischen Ereignissen, bei allen Terroranschlägen, die uns ja geradezu manchmal aus der Bahn werfen können und die uns in Unruhe versetzen können, dass wir sicher sein können, er hält immer noch alles in seiner Hand. Hier ist an die Gemeinde Philadelphia, an die dieses Sendschreiben gerichtet ist. Dort gab es Anfeindungen durch fanatische Juden, durch politische Situationen, Verfolgungen und vieles andere mehr. Und genau in diese Situation hinein sagt Jesus: Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Da ist zunächst die Tür zur Weltmission. Was haben wir für offene Türen in andere Kulturen, in andere Situationen? Gibt es offene Türen, die wir haben? Ich habe auf meinen Reisen in die unterschiedlichen Länder und Erdteile erlebt, dass Gott überall Türen aufschließen kann. Mag die Situation noch so hoffnungslos aussehen, er kann Türen aufschließen, in der Tat. Unsere Projektleiterin Linda Mukisa, die ja auch schon mal hier im Gottesdienst war, hat vor kurzem eine Situation erlebt, dass sie einen Anruf bekam an einem ganz normalen Tag nachmittags. Und ein Regierungsvertreter hat sie gebeten, abends vor Prostituierten zu sprechen und diesen Prostituierten ein verändertes Denken beizubringen. Und sie sagte, das geht heute gar nicht, mein Auto ist kaputt, das steht hier auf der Straße, ich kann nicht fahren, ich kann nirgendwo hinkommen. Das ist eine ganz verzweifelte Situation, das kann ich heute leider überhaupt nicht wahrnehmen. Dann sagte der Regierungsvertreter, wir holen dich ab und wir bringen dich nach Hause und wir bezahlen auch die Reparatur des Autos. Das haben sie tatsächlich alles gemacht. Und als sie dorthin kam, war eine bestimmte Stundenzahl angesetzt, ich weiß nicht, 2 oder 3 Stunden. Es waren bedeutend mehr, als sie erwartet hatte. 350 junge Frauen waren dort, alles Prostituierte. Und sie hat natürlich nicht nur in irgendeinem weltlichen Sinn über verändertes Denken gesprochen, sondern hat ihnen an der Bibel deutlich gemacht, was es bedeutet, was Gott von ihnen hält und wie Gott über sie denkt. Am Ende sind die Frauen reihenweise gekommen und haben sich vor Jesus gebeugt und sind gläubig geworden. Unbegreiflich. Offene Türen, die manchmal Gott schenkt, die wir überhaupt nicht verstehen können und gar nicht erwarten, dass plötzlich so eine Tür da ist. Nicht, das ist keine angesetzte Evangelisation gewesen, sondern das ist einfach eine offene Tür, die sich spontan aus dem Nichts ergeben hat. Und die Veranstaltung lief weit, weit in die Nacht hinein. Manchmal muss man sich auch als Gemeinde fragen, was haben wir für offene Türen in unserer Umgebung, in unserer Stadt? Ist es vielleicht ein Scheunentor, das Menschen hineinströmen und geradezu darauf warten, dass sie einen Platz im Gottesdienst finden? Ist das unsere Tür als Gemeinde? Oder ist es eine Sicherheitstür, dass wir die Tür immer nur draußen so einen Spalt weit offen lassen und genau darauf achten, dass nur Mitglieder hereinkommen, wie bei manchen Clubs, Members only? Und wenn einer nicht das richtige Gesicht hat, dann lassen wir ihn nicht rein. Was haben wir für eine Tür? Oder ist das eine Tür mit einer eingebauten Reinigungsschleuse, dass alle, die durch die Tür erstmal reingehen, die setzen dann ihr frommes Gesicht auf, ihre Maske, der Charakter wird abgewaschen und geändert in einen christlichen Charakter. Und wenn wir wieder rausgehen, dann fängt wieder die böse Welt an und wir müssen uns wieder behaupten und wir sind wieder ganz anders. Was für eine Tür haben wir? Die Antwort müssen wir für uns selbst finden. Aber hier ist es Jesus, der Herr, der dieser kleinen Christenschar die Verheißung gibt, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Müssen wir das nicht manchmal einfach dem Herrn auch zutrauen, dass er in allen Situationen, wo immer wir uns befinden, offene Türen schenken kann zu Menschen und zu Menschenherzen und dass es Veränderungen geben kann, die wir überhaupt nicht erwarten? Ich habe vor dir eine offene Tür gegeben. Und wir kommen zum letzten Gedanken, Psalm 24, machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Es geht um die weiten Tore. Man kann ja manchmal erleben, wenn man in Familien hineinkommt, dass man nicht so ganz willkommen ist, nicht? Haben Sie das schon mal erlebt? Irgendwie hat man so den Eindruck, es ist in diesem Moment jetzt total unpassend. Und irgendwie ist man nicht so wirklich willkommen, auch wenn der Termin ausgemacht war. Das kann ja auch mal nicht passen. Wir haben im Freundeskreis ein Ehepaar, da ist es manchmal so, dass der Mann so ganz herzlich einlädt und dann kommt man dorthin und dann stellt man fest, der Frau passt das heute gar nicht. Und man merkt, das Herz ist unwahrscheinlich eng, nicht? Und dann ist es ganz schwer. Ganz schwer ist es dann. Wenn man mal auf einer Afrika-Reise ist und jemand mit mir mal mitreisen würde, dann könnte man das erleben. Man fährt in ein Dorf, man ist schon eine ganze paar Stunden unterwegs und die Straßen werden immer enger und man weiß nicht richtig, wo kommt man da überhaupt hin. Und dann plötzlich steht da jemand irgendwo hinter so einem Busch und sagt uns dann ein freundliches herzlich Willkommen. Ich laufe voraus oder ich fahre mit dem Fahrrad voraus und ich zeige euch, wo es in meine Siedlung hineingeht, in mein Dorf. Und dann fährt er voraus, es gibt ja keine Schilder, man muss sich ja irgendwo orientieren. Und wenn man dann dort reinkommt, dann erlebt man, das ganze Dorf steht dort. Ein Spalier und man fährt da hindurch und die Leute fangen an zu singen und zu tanzen und es ist eine Begeisterung da. Man merkt, weit offene Tore. Herzlich willkommen. Und dann sagen sie noch einmal herzlich willkommen. Und wenn man dann in die Hütte hineinkommt, dann sagen sie noch mal herzlich willkommen. Ich habe mal jemanden gefragt, warum sagt ihr das dreimal an den verschiedenen Stellen? Ja, du bist ja überall willkommen. Nicht nur weit da draußen. Du bist es hier im Dorf und du bist es bei mir im Haus. Das muss ich doch dreimal sagen. Ja, wunderbar. Wunderbar, da man spürt, man ist angekommen. Man ist einfach willkommen. Solche Augenblicke sind wunderschön. Machet die Tore weit, dass der König der Ehre einziehe. Das ruft der Wächter auf der Mauer, so wird es im Psalm 24 beschrieben. Und dann kommt der Ruf zurück, wer ist der König der Ehre? Wer ist da? Um wen geht es überhaupt? Und dann kommt die Antwort, die der Herold entgegenruft. Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Dienstpersonal können durch den Seiteneingang rein. Wenn der König kommt, muss das große Portal geöffnet werden, egal wie. Es wird die größte Macht- und Herrlichkeitsdemonstration sein, die diese Welt je erlebt hat, wenn Jesus wiederkommt. Dann müssen genau das passieren. Alle Tore müssen weit, weit geöffnet werden. Und alle werden ihn sehen. Auch wenn es für uns schier unbegreiflich ist, wie das abgehen soll. Aber heute kann man per Fernsehen, per Satellit so viele Dinge über den ganzen Globus übertragen. Ein Fußballspiel, ein Kinderspiel, um die ganze Welt zu schicken oder bei der Olympiade oder sonst was. Sollte es dem Herrn, der alles geschaffen hat, irgendwo unmöglich sein, das für alle deutlich zu machen, dass er kommt? Im großen Triumphzug mache die Tore weit, die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Und das sollte unsere Haltung auch im Advent und jetzt zu Weihnachten sein. Weit geöffnete Türen für den König der Könige, den Herrn der Herren. Und die Frage, die uns beschäftigen darf, lass ich Jesus in meine Not hinein. Wenn er anklopft, bin ich bereit, ihm die Türen zu öffnen, dass er meine Not verändern kann. Ich wünsche es uns von ganzem Herzen. Gottes Segen. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.